بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alles hoop gebeurt Allah dem Herrn der Welten. Allahs Segen und Heil sein auf den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Die besten Worte sind die Worte Allahs und die wahrhaftigsten Worte die Worte Allahs und die besten Worte sind oder die beste Rechtheit ist die Rechtheit von Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Muss man ausmachen. Die besten Worte, die wahrhaftigsten Worte sind die Worte Allahs und die beste Rechtheit ist die Rechtheit von Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Und die übelsten aller Dinge sind die Neuerung. Jede Neuerung ist eine Erfindung. Jede Erfindung führt zur Hölle. Ich glaube, wir sollten das ein bisschen unterstützen. Liebe Geschwister, bevor wir anfangen, heute inshallah mit dem Hadith von Mu'adh ibn Jabal radiallahu ta'ala weiterzumachen, möchte ich mit euch einen Hadith teilen. Und zwar, dieser Hadith ist überliefert worden von Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu. Der Hadith ist bei Bukhari und bei Muslim. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte dementsprechend, das Gebet, das man in der Gemeinschaft verrichtet, ist besser als das Gebet, das man alleine zu Hause verrichtet oder auf seinem Marktplatz, das heißt bei der Arbeit oder wo auch immer, und zwar um ein 25-faches. Dies, weil wenn man den Wudu, also der Hadith geht so weiter, dies, weil wenn man den Wudu vollzieht auf die beste Art und Weise, und die beste Art und Weise ist so, wie der Prophet sallallahu alaihi wa sallam den Wudu vorgemacht hat, und dann geht man hinaus aus seinem Haus in Richtung Moschee. Und der einzige Grund, warum man hinausgegangen ist, ist, weil man in die Moschee gehen möchte, ein Gebet verrichten möchte. Wenn man das macht, dann wird man für jeden Schritt, den man gemacht hat, um eine Stufe bei Allah subhanahu wa ta'ala erhöht. Und für jeden Schritt, den man macht, wird einem eine Sünde vergeben. Wenn man dann sein Gebet verrichtet hat, machen die Engel ein Gebet für einen, solange man noch an dem Platz, an dem man gebetet hat, sitzen geblieben ist. Da, wo du Assalamu alaikum rahmatullah, Assalamu alaikum rahmatullah gesagt hast, und du sitzen bleibst, solange du sitzen bleibst, die Engel beten für dich. Sie sagen, Allahumma salli alayh, Allahumma ghafir lah, Allahumma rahmah. Das heißt, oh Allah, erbarme dich seiner. Allah, oh Allah, vergib ihm. Oh Allah, schenke ihm Heil. Und sobald man dann natürlich den Platz verlassen hat, hört diese Gebete auf. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte weiterhin, und man ist, solange man auf ein Gebet wartet, bereits schon in einem Gebet. وَلَا يَزَالُ فِي الصَّلَاةِ مَنْ تَذَرَ الصَّلَاةِ. Das heißt, wenn du in die Moschee kommst und wartest, bis der Imam kommt und das Gebet verrichtet, solange du auf ihn wartest, alhamdulillah, bist du schon in einem Gebet. Und deswegen ist es ein Ansporn, dieser Hadith, für mich und für euch alle, liebe Geschwister, dass man sein Gebet verhäuft, nicht nur in der Gemeinschaft verrichtet, sondern besonders in der Gemeinschaft der Moschee verrichtet, dann wird einem, wie gesagt, stell dir mal vor, wie viele Schritte du machst von zu Hause in Richtung Moschee. Also das sind sicherlich, je weiter du weg bist, desto mehr Schritte sind es. Und für jeden Schritt, den du machst, wird dir eine Sünde vergeben und Allah subhanahu wa ta'ala ist der Allbarmherzige und Gnädige. Liebe Geschwister, der Hadith von Mu'adh ibn Jabal, ich wiederhole noch einmal kurz. Wir haben über ihn schon 2 Wochen gesprochen, inshallah wollen wir ihn heute vielleicht zu Ende bringen. Aber unser Ziel ist es nicht, liebe Geschwister, dass wir irgendwie die 40 Nawawi-Hadithe so schnell wie möglich einfach abhandeln und damit wir sagen können, am Ende, Alhamdulillah, wir haben die 40 Nawawi-Hadithe gelernt oder gehört oder verstanden oder sowas. Nein, das ist nicht das Ziel. Das Ziel ist, Alhamdulillah, das, was wo wir uns gerade drin befinden. Das Ziel ist, dass wir uns Freitagabends treffen oder zumindest einmal die Woche treffen, ist ja egal wann, und Allahs Gedenken, Dhikr machen, und das ist eine Form des Dhikr, die wir jetzt machen, und damit wir unseren Iman stärken, und damit wir das eine oder andere Wort des Propheten sallallahu alaihi wasallam hören, auf das Allah dadurch unsere Herzen öffnet. Vielleicht das eine Wort findet Zugang zum Herzen und es verändert es. Mu'adh ibn Jabal radiallahu ta'ala sagte, O Gesandter Allahs, teile mir etwas mit, bring mir etwas bei, eine Tat, die, wenn ich sie tue, dann gehe ich ins Paradies. Und Allah entfernt mich dadurch weit weg von der Hölle. Daraufhin sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, das, wonach du gefragt hast, ist eine gewaltige Sache. aber sie ist einfach für denjenigen, für den Allah sie einfach gemacht hat. Erstens, also ohne erstens im Hadith, du dienst Allah und gesellst ihn nicht zwei. Zweitens, du verrichtest das Gebet. Du entrichtest die Zakat. Du fastest im Monat Ramadan und du vollziehst die Hajj zum Haus. Daraufhin sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Soll ich dir nicht mitteilen, was die Tore sind, die Tore, die dich zum Guten führen? Sagte selbstverständlich, o Gesandter Allahs. Daraufhin sagte er: Das Fasten ist ein Schutz. Und das Spenden löscht den Zorn Allahs aus, genauso wie Feuer durch Wasser ausgelöscht wird. Und ebenso das Gebet inmitten der Nacht. Daraufhin sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Soll ich dir nicht sagen, was der Kopf der Angelegenheit ist, heißt das Wort wörtlich. Der Kopf unserer Angelegenheit, Ra'sul Amr. Und was der Grundpfeiler dieser Angelegenheit ist. Und was die Spitze des Kamelhockers ist, sagte selbstverständlich, o Gesandter Allahs, daraufhin sagte er: der Kopf der Angelegenheit, das heißt, das Wichtigste, womit ich überhaupt entsandt worden bin, ist der Islam. Und der Grundpfeiler ist das Gebet, As-Salah. Und die Spitze des Kamelhockers ist der Dschihad. Daraufhin sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Möchtest du nicht wissen, wie du all das, was ich dir bereits erzählt habe, auf einmal ein Gesandtpaket sozusagen umsetzen kannst? Er sagte: Selbstverständlich, o Gesandter Allahs. Daraufhin sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam und zeigte dabei auf seine Zunge und sagte: Achte darauf, was du mit diesem da tust. Oder anders ausgedrückt: Sieh dich vor diesem da. Und er zeigte zu seinem Stück Fleisch, und zwar seine Zunge. Und daraufhin sagte Mu'adh radiallahu ta'ala anhu: O Gesandter Allahs, werden wir etwa zur Rechenschaft gezogen für Dinge, die wir mit unserer eigenen Zunge nur sprechen? Das heißt, nicht einmal haben wir es getan, wir haben nur was gesagt. Er sagte: Möge Allah, möge deine Mutter dich verlieren, O Mu'adh, werden die Menschen etwa am Tag der Auferstehung auf ihrem Gesicht ins Höllenfeuer gestoßen oder auf ihren Nasenlöchern aus einem anderen Grund, außer aufgrund dessen, was ihre eigenen Zungen geerntet haben? Und daraufhin ist der Hadith zu Ende. Und wie gesagt, ja, Geschwister, wir haben zwei Wochen bereits schon darüber gesprochen und heute werden wir inshallah das dritte Mal darüber sprechen und dieses oder nächstes Mal damit abschließen. Das letzte Mal sind wir stehen geblieben, liebe Geschwister, dabei, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wir haben über das Nachtgebet teilweise gesprochen, das Nachtgebet gesprochen, und wir haben gesagt, dass das Nachtgebet, damit es das freiwillige Gebet nach Salat al-Isha gemeint bis Salat al-Fajr, was man verrichten kann, was der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam gewöhnlich in 11 Raka'at verrichtet hat, das ist das beste Gebet, was man verrichtet nach seinem Fardgebet. Besser als die 2 Raka'at vor Dhuhr, nach Dhuhr, 4 Raka'at vor Asr, 2 Raka'at nach Maghrib, 2 Raka'at nach Isha und 2 Raka'at nach Fajr. Das Beste ist das Gebet in der Nacht. Und am besten ist es auch, dass man da regelmäßig seine Gebete verrichtet. Das heißt, dass man nicht einmal 3, dann 5, dann 7, dann mal 11 und dann 3 Tage mal nichts und dann 1 Monat lang 11 jeden 8 Abend und dann 2 Monate. Das am besten ist in den Geschwistern, wenn man regelmäßig seine Raka'at verrichtet. Die minimale Anzahl ist die 1, das ist für diejenigen, die am faulsten sind. Und am meisten, wie gesagt, ist nach oben hin grenzenlos, nur dass du regelmäßig grenzenlos nicht einhalten kannst, logischerweise. Ja. Und wenn man schon so viel verrichten kann, dass man 11 Raka'at beten wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam, dann sollte man und auch schon vorher mehr auf seine Qualität achten, als dass man auf die Quantität achtet. Wie dem auch sei, der Hadith geht weiter und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, hat ihn gefragt, möchtest du natürlich die Fragen, die der Gesandte sallallahu alaihi wasallam fragt oder stellt, damit es nicht gemeint ist, damit es gemeint ist, dass Aufmerksamkeit erwecken. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam will die Aufmerksamkeit des Zuhörers erwecken. Und das ist eine schöne Art und Weise, wie du jemandem etwas beibringen kannst, ohne, sage ich mal, wie ein Lehrer zu wirken oder irgendwie wie jemand zu wirken, der einem anderen etwas sagen möchte gegen seinen Willen oder ähnliches. Man sagt etwas, indem man erstmal das Einverständnis der anderen Person bekommt. Soll ich dir mitteilen, was der Kopf unserer Angelegenheit ist, das Wichtigste, womit ich überhaupt entsandt worden bin? Und er sagte, selbstverständlich, und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, der Kopf unserer Angelegenheit, das Wichtigste überhaupt, ist der Islam. Und der Islam, liebe Geschwister, ist diejenige Lebensweise, die sich zeigt in Wort und Tat. Der Islam ist nicht eine Religion, der man sich zugehört, indem man etwas sagt und das war's, sondern wenn du Teil des Islam sein willst, dann musst du auch etwas dafür tun, um Teil dieses Islam und dieser muslimischen Gemeinschaft zu sein. Und jeder von uns weiß, dass der Begriff Islam unter anderem zu tun hat mit dem Begriff im Arabischen Istaslama. Istaslama bedeutet sich ergeben. Und deswegen ist der Islam die vollkommene Unterwerfung vor Allah. Und wenn man das einmal verstanden hat und verinnerlicht hat, dann kann man auch den Leuten erklären, gerade den Nichtmuslimen erklären, warum der Islam keine neue Religion ist, sondern die Religion aller Propheten vor uns war. Weil du kannst einen Christen fragen und ihm sagen, wie heißt eigentlich die Religion von Ibrahim a.s. Und er wird dir keinen Namen geben können für die Religion. Weil er hat erst für Judentum hat er eins, für Christen, aber es ist alles später, viel später nach Ibrahim gewesen a.s. Aber wenn du ihn fragst, ja, wie willst du denn am besten beschreiben, was Abraham a.s. gemacht hat? Er hat zu ihm gesagt, nimm deinen einzigen Sohn Ismail und opfere ihn. Und Ibrahim hat gesagt, mach ich. Das hat man Gott Ergebenheit. Und das ist die zentrale Lehre, die wir daraus zu lernen haben. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala dir etwas anordnet und befiehlt, dann sagst du nicht, was ist der Sinn dahinter, warum soll ich das machen, welchen Nutzen hat Allah davon, das macht doch keinen Sinn oder ähnliches. Ibrahim a.s. wäre derjenige gewesen, der am ehesten das Anrecht darauf gehabt hätte zu sagen, was für einen Sinn macht es denn, oh Allah, wenn ich meinen Sohn für dich opfere. Und trotzdem hat Ibrahim das nicht gemacht. Deswegen sollen wir auch nicht solche Fragen stellen, die sinnlos sind. Es gibt natürlich Dinge, die Allah subhanahu wa ta'ala von uns verlangt, die man sehr klar nachvollziehen kann. Ja? Wenn Allah zum Beispiel dir verbietet, den Alkohol zu trinken, dann weißt du, dass dieser Alkohol hat Schaden für dich in dir selbst und Schaden auch in deiner Beziehung zu anderen Menschen und ähnliches. Aber das Wichtigste an der Sache ist, dass der Alkohol, wenn man den trinkt, hat man Allah subhanahu wa ta'ala's Befehl oder Verbot widersprochen. Und man hat ihm nicht gehorcht. Das ist das Wichtigste an der Sache. Weil sonst kommt jemand zu dir und wenn du nämlich so argumentierst, musst du aufpassen, wenn du logisch denkst. Dann denkt der andere nämlich auch logisch. Dann sagt er zu dir, okay, Alkohol ein bisschen ist doch nicht schlimm. Dann sagt er zu dir, ich kann doch ein halbes Glas trinken. Ich trinke jeden Tag ein Glas. Und dann sagt der nächste zu dir, wenn man regelmäßig wenig trinkt, dann kann man trinken und man wird nicht betrunken. Ja? Und so irgendwann mal wird man zu einem notorischen Trinker und wird nicht mehr betrunken und man trinkt eigentlich. Ja? Aber das Verbot ist schon bei einem Tropfen. Das Verbot ist nicht etwa bei einer bestimmten Menge oder so. Warum? Weil es geht darum, es verboten. Der Beweis ist ganz einfach. Der Beweis ist ganz klar. Am Anfang des Islam war der Alkohol verboten oder erlaubt? Er war erlaubt. Und es gibt Beweise im Koran dafür sogar. Ja, der war erlaubt, halal, man durfte trinken. Ja, und das ist überliefert, authentisch, dass manche Sahabe haben getrunken. Ja, und warum? Das war halal. Also das kann man ihnen nicht vorwerfen. Ja, und irgendwann plötzlich kommt die Ayah aus Surat al-Ma'idah und hat das verboten. Und danach haben die Sahabe gesagt, okay, machen wir, stopp. Es ist verboten worden, sofort haben sie ihre Gläser, in denen der Alte noch war, und ihre Flaschen ausgekippt. Und so, dass die Stadt 3 Tage lang noch gerochen hat nach dem Alkohol, den man ausgekippt hat. Warum? Weil sie haben etwas im Herzen gehabt. Im Herz lautet, wenn Allah etwas sagt, das war's. Stopp, ich habe keine Wahl. وما كان لمؤمنين ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمره. Weder einem gläubigen Mann noch einer gläubigen Frau steht es zu, wenn Allah und sein Gesandter eine Entscheidung getroffen haben, dass sie darin eine Wahl haben. Fertig. Und dieses war in ihrem Herzen verankert und deswegen war es sehr einfach, wenn nachher das Verbot kam, Alkoholverbot, Zinsenverbot, egal was, war gar kein Problem. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam in der Abschiedsfeierfahrt musste nur sagen, Zinsen sind verboten, die Leute haben es einfach akzeptiert. Er hat gesagt, der erste Zins den ist von seiner eigenen Familie, der erste Zins, den der Prophet sallallahu alaihi wasallam ungültig gemacht hat, ist von seiner eigenen Familie gewesen. Unser Onkel kam nicht und sein Vater, sein Verwandte kam nicht zu ihm und gesagt, langsam oder nein, wir wollen nicht, sondern fertig. Warum? Weil in ihrem Herzen war das verankert, sami'na wa ata'na, das heißt, wir hören und wir gehorchen. Und deswegen, lieber Bruder, liebe Schwester, der Islam ist das Wertvollste, was du in deinem Herzen trägst. Der Islam ist das Wertvollste, der wertvollste Schatz, den du besitzt. Du überhaupt als Mensch hast nur einen Wert, weil du Muslim bist. Punkt. Das war's. Wenn du dich fragst, warum bist du wertvoll? Weil du Muslim bist, Alhamdulillah. Es gibt nichts anderes, was dich zu einem besonderen Menschen macht. Gar nichts. Die Wahrheit ist, dass alle anderen Dinge, die dich wertvoll machen, diesem Leben, sind spätestens vorbei, wenn die Leute von dir nicht mehr profitieren. Weil viele Beziehungen oder die meisten Beziehungen auf dieser Welt sind aufgebaut auf die eine Hand wäscht die andere Hand. Und sobald das nicht mehr gegeben ist, geht die Freundschaft in Anführungsstrichen auseinander. Sie war ja in Wirklichkeit keine richtige Freundschaft. Und das Einzige, was bleibt, ist der Islam. Und das wissen wir, Alhamdulillah, wenn man egal wohin reist, in irgendein Land, und man trifft in einem Land, wo keine Muslime so viel vorhanden sind, und man trifft auf einen Muslim, dann ist das Erste, man freut sich und sagt Assalamu alaikum, wa alaikum salam, und schon öffnen sich die Herzen füreinander. Warum? Weil der Islam ist das, was dem Menschen Wert gegeben hat. Und deswegen, wenn du kein Muslim wärst auf dieser Welt, du hättest bei Allah überhaupt gar keinen Wert. Und der Beweis dafür ist, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, wenn dieses Leben, diese Welt, diese Dunya, bei Allah subhanahu wa ta'ala so viel Wert hätte, das heißt, sie hat es nicht einmal, so viel Wert hätte, wie der Flügel einer Mücke, Flügel einer Mücke, wenn das jemand sieht auf dem Boden, kann sein, ihm ist das egal, läuft einfach weiter. Das heißt, egal, er sieht es nicht einmal. Ja? Dieser Flügel einer Mücke, wenn diese Dunya so viel Wert hätte bei Allah subhanahu wa ta'ala, das hat sie nicht, dann würde Allah subhanahu wa ta'ala keinem einzigen Kafir einen Schluck Wasser zu trinken geben. So sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Und dieses Leben, liebe Geschwister, hat also noch weniger Wert. Warum? Weil er den Leuten zu trinken gibt und zu essen gibt und Frauen gibt und Kinder gibt und Häuser gibt und was nicht was gibt. Warum? Weil für Allah subhanahu wa ta'ala hat überhaupt alles keinen Wert. Und hat es ja auch nicht, weil im Vergleich, wenn du gestorben bist, ist alles weg. Stell dir vor, liebe Geschwister, lieber Bruder, wenn du gestorben bist, 1 Million Jahre später. Du wirst irgendwo sein. Irgendwo, wir werden uns allen Partys zusammen. 1 Million Jahre später, du wirst irgendwo sein. 2 Millionen, 3 Millionen, mach was du möchtest, wie viele Nullen du dran möchtest. Dann wirst du zurückschauen. Du wirst, weil die Zahl wird irgendwann kommen. Die Zahl wird immer mehr, die wird nicht weniger. Irgendwann mal wird es sein, das Jahr 1 Milliarde, nachdem das Leben nach dieser Welt aufgehört hat. Und du wirst zurückschauen, und da kannst du dann wie einen Zeitstrahl malen, wenn es dich dann noch interessiert. Ja, malst du einen Zeitstrahl mit 0, das ist sozusagen, wo du angefangen hast zu leben. Ja, und dann, jetzt wo du jetzt bist, und dann versuchst du mal den dünnsten Stift zu finden, den du kriegen kannst. Macht mal einen Strich, wie lange du gelebt hast. Du kannst sogar einen Strich machen, solange du die Dunya gelebt hast. Kein Problem. Ja? Und du wirst sehen, der Strich wird immer dünner, immer dünner, immer dünner und hat immer mal keinen Wert mehr. Und deswegen ist es völlig egal, was du in diesem Leben hast. Das Einzige, was du nach diesem Leben mitnehmen wirst, ist dein Islam. Dein Islam und dass du an guten Taten gemacht hast, aufgrund des Islam. Denn du wirst sowieso nur belohnt werden für das, was du für Allah subhanahu wa ta'ala gemacht hast. Und deswegen, liebe Geschwister, wie sinnvoll ist es, dass jemand etwas vom Islam opfert für etwas aus diesem Leben. Wie sinnvoll ist das? Du opferst etwas, wofür du bei Allah subhanahu wa ta'ala ewige Belohnung bekommst, für etwas, was du in diesem Leben 2 Jahre bekommst, 3 Jahre, 10 Jahre, ich weiß nicht, welche Sache 50 Jahre überhaupt anhält in diesem Leben. Ja. Deswegen wundert man sich über manche Leute, die sagen, ja, ich mache das trotzdem, auch wenn das ein bisschen haram ist, aber es ist ja nur teilweise haram, meistens ist es halt. Liebe Geschwister, muss sich das bewusst machen, dass die Sache, auch wenn sie nur ein bisschen haram ist, so wenig, ist es dir wirklich egal, dass Allah subhanahu wa ta'ala dich sieht und dass du das machst, obwohl es verboten ist. Ist Allah subhanahu wa ta'ala bei dir in deinem Herzen so wertlos, dass du diese Sünde machst und es dir egal, was Allah subhanahu wa ta'ala sagt? Und obwohl du, selbst wenn du nur ein bisschen Geduld hättest, würdest du dafür belohnt werden. Und wie wir heute gehört haben, auch in der Khutbah, Allah subhanahu wa ta'ala, normalerweise die Waagschale, die auch gestellt wird, ja, ich will nicht die ganze Khutbah wiederholen, aber die Khutbah, wenn die Waagschale Yawm al-Qiyamah aufgestellt, dann werden ja die guten und die schlechten Taten reingelegt. Und dann die eine Tat wird zehnfach vergolten und manche Taten werden sogar einfach vergolten und manche 700-fach und manche noch mehr 700-fach, aber das, die Geduld, die wird nicht gewogen durch die Waagschale, die kann nicht. Ja? Also das heißt, die Geduld bekommt man nicht 10-fach oder 20-fach oder 30-fach oder 100-fach oder 700-fach, sondern die bekommt man so oft zurück, wie Allah subhanahu wa ta'ala will. Also Allah subhanahu wa ta'ala hat sich diese Sache für sich behalten. Das müsst ihr euch mal bewusst machen, das ist so eine unglaubliche Ni'ma von Allah subhanahu wa ta'ala. Weil jede andere Tat, du weißt, jede andere Tat ist mehr oder weniger definiert. Für das Beten bekommst du das. Für die Zakat du bekommst das, für die Hajj du bekommst das, ist fest, mehr oder weniger fest definiert. Aber beim Fasten hat Allah subhanahu wa ta'ala gesagt, ich sage euch nicht die Belohnung dafür, sondern ich werde sie euch geben, Yawm al-Qiyam. Erweckt das in euch nicht irgendwie Hoffnung? Das heißt, selbst deine Sünden, selbst wenn sie so viel wären, so hoch wie der Mount Everest, oder noch höher, du hast einen Joker, den du Allah subhanahu wa ta'ala, er kann dir dafür so viel Belohnung geben, wie er will, weil er hat nicht definiert. Er wird sich auch nicht widersprechen. Er lässt sich das offen. Wenn er sieht, dass du, wir erhoffen uns bei Allah subhanahu wa ta'ala, dass wenn er sieht, dass deine linke Waagschale schwerer ist als deine rechte, dass er mit dem Fasten macht, was er will, sodass deine rechte Waagschale wieder schwerer wird. Das ist die Sache, die wir hoffen. Das Fasten habe ich erwähnt und auch, dass die Geduld, Allah subhanahu wa ta'ala sagte, dass Allah die Geduldigen belohnen wird, ohne abzurechnen. Und Geduld bedeutet eben, wie wir gesagt haben, entweder man hat Geduld, indem man Abstand hält von der Sünde, oder man hat Geduld, zweite Form von Geduld, dass man etwas macht, was Allah verlangt hat von einem, dass man geduldig ist, indem man Allah verlangt hat. Dazu gehört das Fasten, das Beten, das sind ja Sachen, die an sich anstrengend sind, es sei denn, Allah subhanahu wa ta'ala macht sie für einen einfach. Und die dritte Sache, wofür man Geduld haben muss, ist, wenn Allah subhanahu wa ta'ala einen prüft durch irgendetwas, was in diesem Leben geschieht. Durch irgendwas. Und glaubt mir, liebe Geschwister, jede Sünde, die man unterlässt und Abstand davon hält, auch wenn es noch so anstrengend ist, die Seele will unbedingt diese Sache machen, die verboten ist. Egal wie viel Geduld man aufbringen muss, es ist einfacher als die Hölle. Einfacher als die Hölle. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, als Ausdruck der Verwunderung, وَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ. Das heißt, wie geduldig sie nur ausharren in Bezug auf die Hölle. Das heißt, der Mensch, als würde er sagen, ich mache das, ich mache das, ich mache das und ich mache das verboten, weiter verboten, weil ich werde das schon aushalten in der Hölle. Das ist dafür spricht seine Tat. Der Mensch sagt das nicht. Wenn der Mensch das sagen würde, würde er ungläubig werden. Wenn der Mensch sagen würde, ich werde die Hölle schon aushalten, der wäre ungläubig. Weil Allah hat ihm gesagt, dass er es nicht aushalten kann. Ja? Aber seine Taten sprechen dafür, als würde er sagen, ich halte das schon aus. Die Sache ist nicht so, dass kein Mensch keine Sünde begeht. Jeder Mensch begeht Fehler, jeder Mensch begeht Sünden. Nur es ist halt so, wie der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat, die besten derjenigen Menschen, die Sünden begehen, sind diejenigen, die bereuen. Das heißt, die immer wieder, wenn sie was Falsches tun, sie bitten Allah um Vergebung und sie fassen den Entschluss, diese Sünde nicht mehr zu begehen. Sie versprechen Allah, dass sie die Sache nicht noch einmal begehen. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, und der Grundpfeiler der Religion, der Grundpfeiler, die wichtigste Basis in der Religion ist das Salah. Das Salah, liebe Geschwister, ist diejenige Verbindung zwischen dir und Allah subhanahu wa ta'ala. Du kannst dir vorstellen, das Salah, und das ist ein Gleichnis, nur um die Sache zu verdeutlichen, das Salah kannst du dir vorstellen, ist wie eine Telefonleitung zwischen dir und Allah subhanahu wa ta'ala. Das Wort Dua, wisst ihr, Salah bedeutet eigentlich Dua, haben wir gesagt. Salah machen, beten, bedeutet eigentlich Dua machen. Das heißt, Allah anrufen, sagt man auf Deutsch. Wie man beim Telefon anruft, du rufst auch Allah subhanahu wa ta'ala an. Das Tolle an der Verbindung zwischen dir und Allah subhanahu wa ta'ala Es gibt niemals Störungen in der Leitung. Es sei denn, du bist derjenige, der die Störung gemacht hat. Wenn du derjenige bist, der die Störung gemacht hat, eigentlich kann man nicht sagen, Störung gemacht. Man kann eigentlich sagen, wenn du derjenige bist, der die Leitung auflegt, du legst den Hörer auf, dann Allah subhanahu wa ta'ala ist zwischen dir und ihm die Verbindung gebrochen. Aber sobald du den Hörer aufhebst und Allah subhanahu wa ta'ala anrufst, Allah hört dich immer. Und Allah subhanahu wa ta'ala überhört kein einziges Wort von dem, was du sagst. Und das Tolle ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala, auch wenn man auflegt, und das ist ja eine unverschämte Sache, wenn man einfach so auflegt, immer wenn man es immer wieder macht, trotzdem jedes Mal, wenn man Allah wieder anruft, er hört das Gespräch. Und er hört einem zu und er gibt einem sozusagen die Möglichkeit, wieder eine neue Beziehung aufzubauen mit ihm subhanahu wa ta'ala. Und deswegen, liebe Geschwister, solange man mit Allah subhanahu wa ta'ala verbunden ist mit dem Salah, geht es einem gut. Und solange man das Gebet unterlässt, geht es einem schlecht. Und da wird man Probleme haben und man wird die Sünden nicht los und man wird psychische Probleme haben im Sinne von, dass man unzufrieden ist. Und es gibt keine Zufriedenheit, die man verspürt, wirkliche Zufriedenheit, wie wenn man ein aufrichtiger, gottergebener, betender Muslim ist. Und sowieso, der Begriff betend und Muslim, das kann man nicht mal da trennen. Geht nicht. Geht überhaupt nicht. Weil du sagst, ja, ich bezeuge, dass, du sagst, Ashhadu an la ilaha illallah. Das heißt, ich bezeuge, dass niemand der Anbetung würdig ist, außer Allah. Niemand verdient es, angebetet zu werden, außer Allah. Und nachher machst du es nicht. Das heißt, dein Zeugnis, was bedeutet das? Was bedeutet das, dass du sagst, Allah, du bist derjenige, den man anbeten muss, jawohl. Aber du machst es. Ja, das ist ein Widerspruch. Deswegen, das kann man nicht voneinander trennen. Das Gebet kann man nicht trennen von, deswegen Allah sagte ganz klar im Koran, ich habe die Menschen und die Djinn nur erschaffen, damit sie mir dienen. Oder auf Arabisch heißt, damit sie für mich Ibadah machen. Und die Ibadah schlechthin ist das Salah zweifellos. Aber ohne, dass wir uns an diesem Punkt, liebe Geschwister, zu fest anhalten, kommen wir zum nächsten Punkt, inshallah. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam sagte auch, soll ich dir nicht sagen, was die Spitze des Kamelhöckers ist. Gemeint ist das, was wodurch die Muslime Ehre genießen. Dadurch, wodurch die Muslime Ehre genießen. Und nicht unterdrückt sind. Und nicht ungerecht behandelt werden. Und so weiter und so fort. Ja, dadurch, weil das ist das sozusagen erstmal ganz oben. Weil der Kamelhöcker ist so und man ist dann ganz oben. Ja. Wenn man wieder runter geht, ist man unten. Dann gehen andere hoch. Ja? Dann gucken andere von oben auf einen runter. Aber wenn man selbst da hoch geht, dann guckt man von oben auf die anderen runter. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, die Spitze des Kamelhöckers ist der Dschihad. Ist der Dschihad. Und dieser Begriff Dschihad, liebe Geschwister, ist dasjenige Wort oder derjenige Begriff, im Islam, was den Leuten Angst verursacht, Angst bereitet, was ihre Herzen erschüttert, was ihre Herzen in Angst und Schrecken versetzt. Wisst ihr warum? Das ist ganz einfach, weil eines der wichtigsten Ziele des Dschihad im Islam ist es, die Ungerechtigkeit zu beseitigen. Egal welche Form der Ungerechtigkeit. Und wenn jetzt jemand selbst weiß, dass er viel Dreck am Stecken hat, viel Sünden begeht gegenüber nicht nur Allah, sondern auch besonders gegen andere Menschen, dann natürlich, wenn er den Begriff Dschihad hört, dann bekommt er, dann wird es ihm murmelig, ja? Dann bekommt er vielleicht Fieber, bekommt er vielleicht Übelkeit. Ihr dürft das Wort nicht benutzen sogar. Und was ich darauf hinaus will, liebe Geschwister, was man leider erlebt, viele Leute, wenn sie über dieses Thema sprechen, dann haben sie selbst über ihre Religion keine Ahnung. Oder man hat das Gefühl, sie versuchen sich irgendwie zu verteidigen. Dschihad, wisst ihr was, es ist ganz einfach. Müsst ihr euch so vorstellen. Wenn wir in Deutschland, ich bin sicher, viele von euch sind Staatsbürger dieses Landes. Deutschland ist ein Staat, und dieser Staat hat ein bestimmtes politisches System und Wirtschaftssystem und weiß nicht was für Systeme.
Und er hat jetzt Organe, die diesen Staat und dieses System versuchen zu schützen und zu verteidigen. Sie haben zum Beispiel die Polizei. Sie haben auch zum Beispiel, es ist innenpolitisch, ja, Polizei. Sie haben einen Geheimdienst. Jedes Land hat einen Geheimdienst. Sie haben eine Armee, die sogar das Land nach außen hin verteidigt. Das heißt, diesen Staat, diesen Apparat, ist ein Gebilde, ein Gedankenkonstrukt. In Wirklichkeit sind das ein paar Menschen, sonst gar nichts. Ja, verteidigt nach außen hin. Das heißt, wir haben eine ganze Armee hier in Deutschland, die verteidigen diese Politiker wie Bundespräsident, Ministerpräsident, Außenminister, damit die weitermachen können, die werden verteidigt durch eine Armee nach außen hin. Dann haben wir zum Beispiel ein weiteres Organ, das nennt man Verfassungsschutz. Verfassungsschutz. Der Verfassungsschutz, wie der Name sagt, er schützt die Verfassung. Ja? Und liebe Geschwister, im Islam das Gleiche. Genau das Gleiche. Genauso wie der deutsche Staat und jeder andere Staat ein System hat, das ihre Verfassung schützt, der Islam hat auch jemanden, der seine Verfassung schützt. Und das ist der Dschihad und die Gelehrten und die gläubigen Menschen, die Muslime und diejenigen, die das Gute gebieten, das Schlechte verbieten. Ja, das ist die Sache. Wenn jemand also den Islam angreift, die Muslime verteidigen sich. Wenn jemand, deswegen sogar der Prophet sallallahu alaihi wa sallam wurde gefragt, wenn jemand in dein Haus eindringt und versucht, dein Vermögen zu nehmen, soll ich nicht verteidigen? Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, selbstverständlich. Er sagte, und was ist, wenn er mich tötet? Was ist, wenn er mich sogar töten würde, dafür, dass er mein Geld nimmt? Soll ich dann nicht einfach ihm das Geld geben, damit er weggehen kann, der Verbrecher? Dann sagt der Professor, nein, wenn er dich tötet, dann wirst du ein Märtyrer sein. Und dann sagt er, und was ist, wenn ich ihn töten muss, weil er mir ein Haus eingedrungen ist und auch. Dann sagt der Prophet, er wird in der Hölle sein. Er wird in der Hölle sein. Ja? Deswegen, der Islam verteidigt sich und lässt nicht zu, dass man ihn angreift. Und diese Art der Verteidigung, liebe Geschwister, hat verschiedene Formen. Und eine davon ist, wie ich gerade eben darauf hingewiesen habe, dass wenn der Islam attackiert wird, egal wo, dass du versuchst, diese Attacken zu entgegnen. Meistens kann man das, gerade wenn man in einem friedlichen Land ist, wie hier in Deutschland, kann man das mit sinnvollen Diskussionen, Alhamdulillah, sehr oft beseitigen und entgegnen. Und da kann man schon die Wahrheit öfter darstellen. Ja? Ihr müsst euch mal bewusst machen, liebe Geschwister.